Ich lese den Predigttext aus der Apostelgeschichte, Kapitel 16. Dort wird uns von Lukas, dem Begleiter des Missionars und Apostels Paulus, Folgendes berichtet. Nachdem unser Schiff von Troas ausgelaufen war, fuhren wir auf direktem Weg zur Insel Samothrake. Am folgenden Tag kamen wir nach Neapolis und von dort ging die Reise landeinwärts nach Philippi. Philippi, eine römische Kolonie, war die bedeutendste Stadt in diesem Teil der Provinz Mazedonien. Hier blieben wir einige Tage. Wir warteten, bis es Sabbat war, und am Sabbat gingen wir vor das Stadttor an den Fluss, wo wir eine jüdische Gebetsstätte vermuteten und dann auch tatsächlich einige Frauen antrafen, die sich dort versammelt hatten. Wir setzten uns zu ihnen und begannen mit ihnen zu reden. Eine dieser Frauen, sie hieß Lydia, war eine Purpurhändlerin aus Thyatira, die an den Gott Israels glaubte. Während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz, sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Nachdem sie sich dann mit allen, die in ihrem Haus lebten, hatte taufen lassen, lud sie uns zu sich ein: Wenn ihr überzeugt seid, dass ich jetzt Christin bin und an den Herrn glaube, sagte sie, dann kommt in mein Haus und seid meine Gäste. Und sie drängte uns, sodass wir einwilligten. Liebe Freunde, ich möchte Sie heute gern bekannt machen mit einer außerordentlich faszinierenden Persönlichkeit, einer sehr dynamischen, erfolgreichen Geschäftsfrau. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, die erste Person, von der wir die Information haben, dass sie in Europa Christ wurde, war eine erfolgreiche Geschäftsfrau, nämlich die Inhaberin oder Besitzerin einer noblen Modeboutique, wo es erlesene Stoffe von exklusiver Qualität gab. Die Dame besaß internationale Verbindungen. Sie selbst stammte aus der heutigen Türkei, aus der Stadt Thyatira. In jener Stadt wurden damals die weltbekannten Stoffe mit einer sehr speziellen Purpurfärbung hergestellt. Die Dame hatte dann mit imponierendem Unternehmergeist in Mazedonien, in der römischen Kolonie und Garnisonstadt Philippi, eine wirklich exquisite Modeboutique aufgemacht. Die war vom Feinsten, so auf dem Niveau, wo etwa Michelle Obama einkaufen würde. Da kamen dann all die Damen der römischen Offiziere zum Einkaufen. Da gab es Banken und Export-Import-Geschäfte. Die Damen mussten jede Woche ein neues Abendkleid haben oder ein neues Cocktailkleid oder überhaupt ein neues Kleid. Und dann kamen sie zum Modehaus mit dem schönen Namen Chelidia. Diese Frau imponiert mir deshalb so sehr, weil sie nicht nur geschäftstüchtig, gesellschaftsfähig, weltgewandt und intelligent war, sondern darüber hinaus eine außerordentlich suchende, nachdenkliche und ernsthaft fragende Frau war. Sie hielt sich nämlich, so wird berichtet, zu einer Gruppe von jüdischen Menschen in Philippi, weil sie dort eine besondere Ernsthaftigkeit und Radikalität des Fragens nach der Wahrheit und nach Gott gespürt hatte. Dort also findet man die Dame jeweils am Samstagvormittag, wo sich die Juden normalerweise zu einem Gottesdienst treffen. Nun gab es in Philippi gar keine richtige jüdische Gemeinde und keine Synagoge. Und so traf man sich draußen vor der Stadt an einem Fluss und dort unter freiem Himmel saßen sie dann zusammen und sprachen miteinander, dachten nach über das Leben, über Sinn und Ziel ihres Lebens und über Gott. Und einige beteten. Und diese vornehme, weltgewandte Dame war sich nicht zu fein, dort dabei zu sein. Das war eigentlich nicht so ganz ihr Niveau. Sie verkehrte sonst ja in ganz anderen gesellschaftlichen Kreisen. Aber in ihrer Wahrheitssuche trieb es sie immer wieder in den Kreis dieser Menschen, von denen sie spürte, die haben noch etwas mehr begriffen von der Wahrheit des Lebens als ich. Und nach Wahrheit sehnt sich diese Geschäftsfrau. Profit und gesellschaftlicher Glanz sind ihr nicht genug. Sie sucht nach etwas, das ihre Fragen beantwortet, das ihre Sehnsucht stillen kann. Von der jüdischen deutsch-schwedischen Lyrikerin Nelly Sack stammt ein eindrückliches Gedicht mit dem Titel Sehnsucht. Alles beginnt mit der Sehnsucht. Immer ist im Herzen Raum für mehr, für Schöneres, für Größeres. Das ist des Menschen Größe und Not, Sehnsucht nach Stille, nach Freundschaft und Liebe. Und wo Sehnsucht sich erfüllt, dort bricht sie noch stärker auf. Fing nicht auch deine Menschwerdung, Gott, mit dieser Sehnsucht nach dem Menschen an? So lass nun unsere Sehnsucht damit anfangen, dich zu suchen, und lass sie damit enden, dich gefunden zu haben, sagt Nelly Sachs. Liebe Freunde, was mir an Lydia, und so hieß sie, was mir an ihr imponiert, ist, dass sie in einer Zeit der Stärke die eigentlichen Lebensfragen stellt. Es wird uns nicht berichtet, dass ihr Modeunternehmen etwa in eine Krise geraten sei und dass sie als Geschäftsfrau nicht mehr so erfolgreich war, nicht mehr so hoch im Kurs stand und dass sie etwa deshalb ins tiefere Nachdenken geraten war. Nein, Lydia stellt Fragen in einer Zeit, in der es ihr blendend ging. Aber die Frau war nüchtern und selbstkritisch genug, die Basis ihres Lebens und den Sinn und das Ziel ihres Lebens und die bisherigen Werte ihres Lebens mal kräftig zu hinterfragen. Ich habe mir drüben im Christuspavillon die eindrückliche Ausstellung Berührungen von Petra Arndt angeschaut. Und beim Lesen ihrer Kommentare zu den einzelnen Sujets fand ich es interessant, dass die fragende Haltung der dargestellten Frauenfiguren eine ganz zentrale Rolle spielt. Es ist doch wirklich bemerkenswert. Offenkundig sind es oft gerade die Frauen, die die zentralen Fragen des Lebens stellen. Muss ich selbstkritisch sagen, für uns Männergarde, da sind die Frauen uns voraus. Lydia bleibt mit ihren Fragen nicht bei sich selbst stehen. Nein, sie sucht Menschen auf, mit denen sie darüber sprechen und sich austauschen kann. Und in diese Situation hinein kommt Paulus. Er setzt sich zu den Frauen, er hört ihnen zu und er fängt an, ihnen die Geschichte von Jesus zu erzählen. Liebe Freunde, ich habe mich entschieden, heute Morgen die Geschichte von Lydia zu erzählen, weil ich davon überzeugt bin, dass das Christsein gelebte Lebensgeschichte ist und nicht in philosophischen Gedankengebilden oder in religiösen Sprachregelungen besteht. Wir brauchen etwas zum Leben. Dass man über das Leben dann auch gründlich nachdenken muss, ist damit eingeschlossen. Aber was wir brauchen, ist Leben. Etwas, das erfahrbar ist, das in unserem Leben Ereignis wird. Allzu oft passiert es uns nämlich, dass wir über das Leben reden, Theorien entwickeln, Programme machen, die dann aber gar nicht in das wirkliche Leben hineinwirken. Und das reicht nicht. So sitzt Paulus da und erzählt diesen Menschen von Jesus. Der war ihnen völlig neu. Diese jüdischen Frauen, die wussten viel von Gott. Sie wussten von den großen Befreiungstaten Gottes in der Geschichte ihres Volkes. Sie beteten die Psalmen Davids. Sie kannten die wunderbaren Verheißungen aus den Schriften der großen Propheten Israels. Ja, all das hatten sie, aber den Namen Jesus, den hatten sie noch nie gehört. Woher auch? Ich vermute mal, jeder in diesem Gottesdienstraum heute Morgen weiß mehr über Jesus als die Damen in jener Runde. Und so fing Paulus ganz elementar an zu erzählen, was Jesus gesagt hatte, alles, was wir in den Evangelien im Neuen Testament nachlesen können und wie Jesus geheilt hatte. Er erzählte dann von den Leiden, die Jesus durchmachte, von der Nacht in Gethsemane, wie sie Jesus bespuckt haben, geschlagen haben, gefoltert und schließlich gekreuzigt haben und wie alle wegliefen und dachten, jetzt ist alles aus. Er erzählt ihnen, wie Gott dann die große Wende bringt, indem er den gekreuzigten Jesus aus dem Tod auferweckt und damit sein Reden, Handeln, sein Leiden und Sterben gültig macht. Und Paulus erklärt, dieser Jesus, der lebt und der ist die Schlüsselfigur. Er allein ist die Tür zu einem erfüllten Leben. Er ist die Tür zu Gott. Er ist die entscheidende Verbindung zu Gott. Er ist die Tür in die Zukunft jedes Menschen. Und dann fängt Paulus an zu erklären, was das alles bedeutet. Glauben heißt nicht, dass ich im Kopf ein paar gute Gedanken über Jesus habe und dass ich irgendwelche Sätze innerlich bejahe, sondern Glauben heißt, ich glaube ihm. Ich mache mein Leben bei ihm fest. Ich gründe es auf ihn. Er trägt mich. Und dann erklärt Paulus, dieser Jesus, der den Tod überwunden hat, ihn kann nicht einmal mehr der Tod in Frage stellen. Er selbst, dieser vom Tod auferstandene, lebendige Jesus, der reicht mir die Hand, sodass ich mein Leben an ihm so festmachen kann, dass es echte Stabilität gewinnt. Das ist die neue Qualität, das neue Leben, das dann beginnt. Lydia sitzt da und hört gespannt und intensiv zu. Petra Arndt hat die Gestalt der Lydia modelliert. Drüben im Christuspavillon ist die Plastik ausgestellt. Und mich fasziniert, wie der Künstlerin der Gesichtsausdruck des hochkonzentrierten Lauschens gelungen ist. Sie müssen sich das unbedingt anschauen. Lydia lauscht. Sie ist hellwach. Und da, plötzlich, da funkt's bei ihr. Das ist die Antwort, die sie gesucht hat. Sie hatte ja genau diese Frage gestellt. Was hält? Was trägt? Was trägt durch, wenn all das, was jetzt mein Leben sichert, was es interessant macht und schön macht, wenn das mal wegrutscht und nicht mehr zählt? Und jeder Mensch kann sich ja an 5 Fingern ausrechnen, dass er nichts von dem, was er hat, mit über die Todesgrenze nehmen kann. Wir müssen alles zurücklassen. Das wusste auch Lydia. Und deshalb lauscht sie mit so großer Gespanntheit und mit einem offenen Herzen von diesem Jesus, bei dem ich mein Leben festmachen darf. Es gibt da übrigens eine spannende, höchst interessante sprachliche Sache. Jesus hat ja bekanntlich Hebräisch, Aramäisch gesprochen und nicht Thüringer Platt. Und in der hebräischen Sprache bedeutet das Wort Glauben ursprünglich festmachen, an Gott festmachen. Gott ist zuverlässig, er ist treu, er ist fest in seinem Wort, in seinen Zusagen, in seiner Liebe. Und deshalb darf ich mich ihm anvertrauen. Ich darf ihm glauben. Und das heißt, ich darf mein ganzes, mein kleines Leben bei ihm festmachen. Und dadurch bekomme ich einen zuverlässigen Halt, eine klare Orientierung. Ich bekomme Boden unter die Füße. Glauben, das ist eine Beziehung zwischen einem Ich und einem Du. Er spricht mich an und ruft mich und ich darf Antwort geben. Er reicht mir die Hand und ich darf einschlagen. Er zeigt mir den Weg und ich darf folgen. Er nimmt mich hinein in seine Liebe und in seine Kraft, die den Tod überwunden hat. Er nimmt mein kleines, zerbrechliches Leben, hüllt es ein, und ich darf jetzt in dieser ungleichen Partnerschaft mit ihm Schritte durch den Alltag tun. In der Bibel steht ein merkwürdiger Satz in jener Szene, die uns berichtet wird. Denn während Paulus das alles so schildert, das mit Jesus und dem neuen Leben, da tut Gott der Lydia das Herz auf. Er öffnete ihr das Herz, so heißt es da. Klingt fast nach einem chirurgischen Eingriff, aber es hat nicht wehgetan. Ich weiß nicht, was Sie für Gedanken haben, wenn Sie das Wort Herz hören. Wir denken da oft an Gefühl und Gemüt. In der Bibel aber bedeutet Herz so etwas, lassen Sie mich das ein bisschen technisch sagen, es bedeutet so etwas wie das Steuerzentrum des menschlichen Lebens. Herz, das ist die Stelle, wo sowohl das Denken wie auch die Willensentscheidungen des Menschen ihren Platz haben. Herz ist das Personenzentrum, die Lebensmitte, von wo aus mein Tun und meine Beziehungen bestimmt werden, also nicht der Ort, wo ich das ach so schöne, so warme, aber leider viel zu schwache Gefühl habe. Da müssen wir Europäer ganz umdenken. Nun heißt es hier, dass Gott der Lydia dieses Personenzentrum, ihr Gewissen, ihr Herz öffnet, sodass sie empfangsbereit wird für das, was Paulus da von Jesus sagt. Sie selber hat das in dem Augenblick gar nicht so registriert. Es ist ihr nicht bewusst gewesen, da tut Gott etwas an mir. Sie war einfach ganz Ohr. Sie hat zuinnerst Feuer gefangen. Sie hört hellwach die Nachricht von Jesus. Sie hört die Einladung zum Vertrauen, zum Festmachen bei diesem Jesus. Und dass sie dadurch zuverlässigen Halt, unverbrüchliche Gemeinschaft mit dem Schöpfer und Herrn des Himmels und der Erde bekäme. Liebe Freunde, das ist immer so. Wir selber entdecken das gar nicht so bewusst in dem Moment, in dem Augenblick, wenn Gott innerlich an uns arbeitet. Aber Gott selbst hat versprochen, dass immer dann, wenn uns die Nachricht von Jesus erreicht, wenn wir sie in der Bibel lesen oder wenn irgendein Mensch sie uns sagt, so wie heute Morgen hier, dass er selbst dann dabei ist und dass er selbst dann in uns am Werk sein will. Das ist sehr spannend. Denn in dem Augenblick, wenn er zu uns redet und wir uns angesprochen fühlen, da gewinnen wir einen Bewegungsspielraum. Da schenkt er uns eine Freiheit, die vorher nicht da war. Eine Freiheit, dass wir antworten können und dass wir antworten wollen. Er nötigt uns die Antwort nicht auf, aber er schafft uns den Freiraum. Er eröffnet uns die Möglichkeit, dass wir ihm antworten können und antworten wollen. Liebe Freunde, das ist immer auch ein bisschen eine kritische Situation. Denn es gibt, und ich will das nicht verschweigen, das ist die traurige Möglichkeit im menschlichen Leben, es gibt auch diesen Prozess der Verhärtung, der Abstumpfung, der fortschreitenden Immunisierung, sodass einer gegenüber dem Wort Gottes immer mehr taub wird, immer mehr abstumpft. Ja, man kann die Einladung Jesu hören und kann dann so viele Abwehrkräfte dagegen mobilisieren, dass man immer unerreichbarer, immer ferner, immer isolierter, immer ablehnender wird. Da bildet sich ums Herz eine Isolierschicht. Man ist jedenfalls nachher nie der oder die gleiche mehr wie zuvor. Ich erinnere mich an einen Besuch in einer Keramikwerkstatt, früher nannte man das Töpferei. Die Keramikerin saß vor der Scheibe bei der Arbeit. Sie erzählte, dass die Kirche sie früher mit dem Evangelium nicht erreicht hätte. Sie habe die Worte der Christen einfach nicht hören wollen. Dann aber habe sie stundenlang vor der Scheibe gesessen und versucht, den nassen Tonklumpen in den Händen zu zentrieren. Der Tonklumpen muss nämlich genau auf dem Mittelpunkt der sich drehenden Scheibe liegen. Nur wenn das gelingt, kann eine Gestalt aus dem Material geformt werden. Und plötzlich kam ihr die Erkenntnis, dass sie selbst so in den Händen Gottes ist, wie der Ton vor ihr in ihren Händen ist. Und so wie sie den Ton mit sanftem Druck von allen Seiten zu zentrieren versuchte, so halte Gott sie in seinen Händen und wolle sie auf die Mitte ausrichten. Und da sei ihr aufgegangen: Gott allein kann und muss das Zentrum meines Lebens sein. Nur dann wird mein Leben angemessen geformt. Und das war dann die Entscheidung, die Wendung in ihrem Leben, die entscheidende Wendung. Sie hatte dann den Weg zu anderen Christen gefunden und sie fing an, die Bibel zu lesen und suchte Gottesdienste auf. Gott sei Dank hat er ganz wunderbare Wege. Sein Geist reicht bis in die Töpferei. Und ich dachte: Mensch, das ist es, dass Gott uns in seine Hände nimmt, in seine barmherzigen, formenden Hände. Ja, wir empfinden es nicht immer als einen angenehmen Druck, der uns in die Mitte schiebt, doch er möchte uns zentrieren. Und im Unterschied zu dem Ton sind wir nicht total passiv dabei. Wir können ausweichen. Lydia weicht nicht aus. Sie öffnet sich. Und liebe Freunde, da beginnt eine ganz zarte, leise, aber eine unglaublich klare, wache und starke Liebesgeschichte. Da kommen auf einmal ganz neue, sehr bewusste Gedanken, helle Einsichten, konkrete Durchblicke, klare Entschlüsse. Lydia erkennt: Mensch, es hat mit mir zu tun, mit meinem Leben. Und sie empfindet ganz deutlich: Der Gott Israels, der mir bislang so fern und irgendwie auch abstrakt war, spricht zu mir. Was für eine neue, aufregende Erfahrung. Diese Frau von Welt hört zum ersten Mal von Jesus und ihr Herz steht in Flammen. Lydia geht sofort auf die gute Nachricht ein. Sie nimmt das Angebot an. Sie hat buchstäblich Feuer gefangen für ein Leben mit Jesus. Und so lässt sie sich auf diese Beziehung ein und sie bekräftigt es dadurch, dass sie sich taufen lässt auf den Namen dieses Jesus, des Sohnes Gottes, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und damit bekennt sie sich zu ihrer neuen Identität, zu dem neuen Weg und der neuen Orientierung. Sie hat in Jesus die Quelle des Lebens gefunden und sie will ihn hineinlassen in ihr Leben, ja auch in ihren Beruf, in ihren Geschäftsalltag, in ihre Kundenbeziehung. Sie will der Beziehung zu ihm die allerhöchste, allererste Priorität geben. Und das wird mit der Taufe öffentlich. Diese Herzenssache bleibt nicht innerlich. Die bleibt nicht privat. Sie wird öffentlich. Die persönliche Verbindung mit Christus wird öffentlich bezeugt. Denn Christus ist aktuell. Auch für Geschäftsführer, für Unternehmer, für Lehrer, für Ärzte, für Chefsekretärinnen und für Flugkapitäne. Mit der Taufe bekennt Lydia, was wir in einem Lied singen: Nicht soll mir werden lieber auf Erden als du, liebster Jesus mein. Und jetzt weiß und bekennt sie: Ich bin nicht mehr nur ein Anhängsel. Ich bin nicht nur eine Fragende, ich bin nicht nur die Außenseiterin, bloß Gast und geduldete Fremde im Volk Gottes. Nein, jetzt gehöre ich echt zu Gottes Familie. Ich bin eine Freundin des Sohnes Gottes und damit Teil seiner Familie. Und ich habe jetzt Bürgerrecht im Reich Gottes. Ja, und nun passiert etwas Unerhörtes. Dieses Bekenntnis hat rasch auch ganz praktische Folgen. Denn kurz darauf kommt Lydia zu Paulus und seinen Begleitern und sagt: Hört mal, wenn ihr glaubt, dass mir das wirklich ernst ist, die Entscheidung, die ich jetzt vollzogen habe, so war sie. So war sie eben, die Lydia. So radikal, dass sie dachte, also vielleicht denken die, ich ziehe hier eine Show ab. Nein, deshalb sagt sie, wenn ihr mir glaubt und wenn ihr meine Entscheidung für Jesus anerkennt, als echt und ernst, und wenn ich jetzt wirklich Christin sein darf, so richtig Christin, nicht nur auf dem Papier und in der Taufurkunde, dann bitte ich euch, kommt alle in mein Haus. Ich stelle euch meine Villa zur Verfügung. Ich will mit meinen Möglichkeiten der Sache des Evangeliums dienen. Und ich frage mich natürlich, warum fiel der guten Frau das denn nicht vorher ein? Weshalb hatte sie nicht vorher die Frauen, mit denen sie sich regelmäßig traf, zu sich eingeladen? Warum erst jetzt? Ja, die Antwort ist wie immer verblüffend einfach. Wo der Heilige Geist einem Menschen das Herz öffnet und wo dieser Mensch Feuer fängt für Jesus und wo die Verbindung zu Jesus bewusst festgemacht wird, da werden sofort Initiative und Spontanität wach. Das ist so, wenn man verliebt ist. Da bleibt man nicht der Alte. Da entstehen ganz neue Ideen und Motive zum Handeln. Da kommen kreative Einfälle und Tatimpulse für ungewohnte, ja vielleicht etwas verrückte, aber zugleich höchst sinnvolle Aktionen. Da wächst eine neue, veränderte, ganz befreite Perspektive des Engagements. All das kommt zur Geltung. Und alles Materielle, das Wachstum der Gewinnmarge im Geschäft, die Ausweitung des Privatbesitzes, all das ist nun kein vorrangiges Lebensthema mehr. Der bekannte britische Journalist Malcolm Muggeridge, der als besonders scharfzüngig galt, versuchte in den 70er Jahren, da war er noch Atheist, die Arbeit von Mutter Teresa durch mehrere kritisch abfällige Zeitungsartikel zu diskreditieren. Diese bekannte einfache Ordensfrau aus Albanien, die sich zusammen mit ihren Ordensschwestern in den Straßen Kalkuttas in Indien um Sterbende kümmerte, war ihm einfach ein Dorn im Auge, ja schlicht zuwider. Was man von der erzählte, war in seinen Augen ein Riesenschwindel. Und um sich mit eigenen Augen ein Bild zu machen, flog Muggeridge nach Kalkutta und sah sich einige Tage alles genau an. Er war überrascht, nein, er war sogar zunehmend beunruhigt von dem Einsatz dieser kleinen Frau, von ihrer Kraft, von ihrer schier unermüdlichen Energie, Menschen zu lieben, obwohl diese für die Gesellschaft keinerlei Gewinn mehr bringen. Und seine verächtliche Haltung geriet mächtig ins Wanken. Vor seiner Abreise aus Kalkutta stellte der Journalist Mutter Teresa die Frage: Sagen Sie mir eins, warum tun Sie das alles? Und sie schaute ihm fröhlich ins Gesicht. I want to create something beautiful for God. Ich möchte etwas Schönes für Gott machen. Muggeridge flog nach London zurück und statt des vernichtenden Artikels, den er geplant hatte, schrieb er ein ganzes Buch über Mutter Teresa und es trug den Titel Something Beautiful for God. Ja, wo das Herz erfüllt ist mit Hoffnung, mit Freude, voll ist mit Leben, wo sich eine Vorwärtsperspektive auftut, die ganz neue Dinge erkennen und verstehen lässt, da wird das Herz weit, da werden Gott und Menschen wichtiger als Dinge und Karriere. Und das zeigt, die Entscheidung für ein Leben mit Jesus ist kein bloßes Strohfeuer. Lydia öffnet ihr Herz und dann ihr Haus für Jesus, für seine Anliegen, für seine Projekte. Und so wird das führende Modehaus von Philippi zum ersten christlichen Gemeindezentrum in Europa. Diese Frau hat verstanden, wenn Jesus mein Erlöser ist und ich zu ihm gehören darf, dann soll alles, was ich besitze, in Zukunft ihm dienen, denn ihm gehört es ja sowieso. Liebe Freunde, mit einer Geschäftsfrau hat Kirche in Europa angefangen. Es begann mit einer Frau, die ihr Herz für Jesus entdeckte, die so sehr von seinem Geist erfüllt und inspiriert wurde, dass daraus überzeugende Initiativen erwuchsen. Ja, oft sind es Frauen, die im Glauben vorangehen. Ja, es scheint Schicksal und Verheißung Europas zu sein, dass es durch die Jahrhunderte und bis in die Gegenwart hinein immer wieder gerade Frauen waren und sind, die für Jesus derart Feuer fangen, dass sie zu handfesten Pionierinnen der Hoffnung, zu Provokateurinnen der Liebe werden und damit zu echten Vorkämpferinnen des Reiches Gottes. Das kann auch heute geschehen. Und auch in Volkenroda soll es ja sowas geben, habe ich gehört. Wenn Gottes Geist unser Herz anrührt und auftut und wir uns Jesus ganz praktisch zur Verfügung stellen mit dem, was wir haben, dann werden neue, unkonventionelle und überraschende Dinge geschehen. Das ist garantiert. Neue, unkonventionelle und überraschende Dinge. Überall, wo Menschen nicht mehr für sich selbst leben, da vermittelt ihr Tun einen leuchtenden Eindruck und es veranlasst andere Menschen, größer von Gott, größer vom Leben zu denken. Ich bin auf ein Gospellied gestoßen, dessen Text sich sehr mit der Geschichte von Lydia berührt. Dieses Lied trägt den Titel »Mein Herz will ich öffnen«. Ich schließe damit und es geht so. O Jesus, wie sehr habe ich mich mit meinem Leben allein herumgeschlagen, ohne mich wirklich mitzuteilen. Ich lebte in mir verschlossen, war voller Fragen, schwankte zwischen Selbstsicherheit und Angst und ständig verbarg ich meine wahren Gefühle. Ich dachte, wer sein Herz öffnet, macht sich verwundbar. Und es schien mir so viel sicherer, einfach nur eine Rolle zu spielen. Aber dann kamst du, hast zu mir gesprochen, hast mir Licht geschenkt, hast mir Wahrheit gebracht. Und jetzt weiß ich, was zu tun ist. Jetzt bin ich bereit für die größte Liebe meines Lebens. Ich will dir mein Herz öffnen. So etwas habe ich zuvor noch nie erlebt. Und doch spüre ich, es ist erst der Anfang. Du hast mir Liebe gezeigt, die so viel offenlegt. Du hast mein Innerstes berührt und mein Herz ist für dich entbrannt. Jesus, ich bin bereit. Ich will dir jetzt mein Leben öffnen, will dich einlassen in mein Denken und Fühlen. Von ganzem Herzen will ich für dich leben und nichts soll mich davon abhalten. Amen.